Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Wenn die ganze Welt schweigt, kann auch eine Stimme mächtig sein. Ein Zitat von Malala Yousafzai. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge, die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Was für ein wunderbares Zitat dieser jungen Frau. Kannst du noch was sagen zu ihr?
Die meisten kennen Malala Yousafzai unter ihrem Vornamen Malala.
Malala,
und kennen ihre Geschichte. 2012 wurde auf das Mädchen, was sie damals noch war, ein Attentat verübt, ein gezieltes Attentat der pakistanischen Taliban. Malala Yousafzai ist Pakistanerin, lebte im Swat-Tal mit ihrer Familie und engagierte sich schon als Mädchen, genauso wie ihre Familie, für Mädchenbildung. Und 2012 hat ein Taliban ihr ins Gesicht geschossen und sie hat dieses Attentat damals überlebt, hatte das große, große Glück, ausgeflogen zu werden, in Großbritannien operiert zu werden, in Großbritannien dann auch bleiben zu können. Und seitdem ist sie aktive Stimme für die Rechte von Mädchen und Frauen und wurde 2014 natürlich auch als Symbol des Überlebens gegen den Terror, gegen Mädchenrechte und Frauenrechte für den Friedensnobelpreis, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Aha. Mich berührt das Zitat auch sehr.
Dieser Mensch, diese junge Frau ist umwerfend gut. Sie erhebt auch immer wieder die Stimme gegen die Taliban in Afghanistan. Also sie ist eine der wichtigsten Aktivistinnen. Ich finde es auch bemerkenswert, 2014, ich bin mir nicht sicher, ob 2025 sie auch mit einem Nobelpreis oder 2024 ausgezeichnet worden wäre, weil ja die Stimmung in Europa so pro-islamisch ist und quasi alles, was auch als Attacke gegen die Wahnsinnigen, die Islamofaschisten, die sich in erster Linie gegen Mädchen und Frauen richten und Juden und Jüdinnen, dass das so diese Stimmung, die ja in Europa wahnsinnig pro-islamisch ist, dass sie da auch 2024 mit einem Nobelpreis ausgezeichnet worden wäre.
Das finde ich sehr interessant und ich fürchte, du hast recht. Ja. Ich denke natürlich bei diesem Zitat immer an, ich habe Assoziationen, ich denke an andere Frauen. Denn dieser Punkt, wenn die ganze Welt schweigt, kann auch eine Stimme mächtig sein. Ne? Ich glaube, da denken jetzt ganz viele Hörerinnen, ja, stimmt, ja, klar. Aber wie schwierig das ist, diese eine Stimme zu sein. Wie anstrengend das ist und wie hoch der Preis auch ist. Also nicht nur im Beispiel von Malala, dass man riskiert, dass ein Taliban einem das Gesicht wegschießt, sondern auch gesellschaftlich. Also ich denke natürlich, ich denke natürlich an Hedwig Dohm, ne? Die alleinige Stimme auf weiter Flur war in den 1870er Jahren, weil die ganzen Frauenrechtsaktivistinnen der 48er Revolution fliehen mussten, ne? Und nach Amerika gegangen sind. Sie war alleine Stimme und wurde bedroht.
So wie heutzutage. Nicht mal die alleinigen Stimmen, aber zum Beispiel jetzt für Frauen, die als Frauen für Frauen einstehen, was wir auch eben in den sozialen Medien erlebt haben, diese algorithmische Extremismus-Hurerei der Medien und der Kultur, eben für die sogenannten Transaktivisten, wobei ich da immer wieder sagen will, ich kenne keine Transfrau, mit der ich befreundet bin, die diese Bewegung nicht verurteilt. Das möchte ich einfach wirklich immer wieder betonen. Ich finde es so unterirdisch, oder? Wie sich da einzelne Frauen dagegen gestellt haben und wie sie von Medien und Kultur und diesen extremen Terroristen gegen Frauenrechte eingeschüchtert, bedroht und immer wieder verleumdet als Nazi beschimpft werden.
Das eine ist die Öffentlichkeit, gutes Beispiel, ne? Das andere ist, wie prägt Öffentlichkeit unser privates Umfeld? Also ich kenne es durchaus auch und ich glaube, es geht vielen Frauen so, die sich für Frauen einsetzen und klar positionieren für Frauen und Mädchen und immer wieder sagen, ihr könnt euch gerne für alle möglichen Gruppen einsetzen, aber ich werde immer die Perspektive von Frauen und Mädchen einnehmen und für die Rechte von Frauen und Mädchen eintreten. Deshalb, also ich höre das häufig, ne, dass Leute sagen, ja, aber es ist doch gar nicht so schlimm. Also könnt ihr nicht ein bisschen solidarisch sein? You know who I mean. Ja. Seid doch ein bisschen solidarisch. Ja. Das höre ich auch aus Privatleben. Und ich denke immer, habt ihr sie noch alle?
Also, ja, ich höre nicht mal das Solidarische, sondern ich höre, ja, natürlich hast du recht, wie immer. Oder also ich bin ja, also es wagen sich ja wenig mit mir, aber dann sagen sie, aber weißt du, die Relevanz dieses Themas ist natürlich so gering angesichts der geopolitischen Herausforderung von Klimawandel oder die beispielsweise Donald Trump jetzt gerade total zerstört und so. Also das ist dann der Gegenwind, den ich kriege, oder? Und dann geht die Suada meinerseits natürlich dann los.
Ja, sehr schön.
Ah, übrigens darf ich punkto privates Umfeld. Diese
gerne.
Woche, nur wirklich spontan, weil ich finde immer denkendes Sprechen. Also, diese Woche wurde ja die Ministerien, also die Minister und Ministerinnen vorgestellt der CDU-CSU-Fraktion für die neue Regierung, die wir ja irgendwie mal in Deutschland kriegen sollten in 2 Tagen oder so oder 3 Tagen. Und da gibt es einen neuen Kulturminister. Jetzt habe ich natürlich seinen Namen.
Wolfgang Weimer.
Ach, danke. Ich verlasse auf die Runnerin. Wolfgang Weimer. Und ihr ahnt nicht, wie alle meine Kanäle voll waren mit einer Petition gegen die Ernennung dieses neuen Kulturministers.
Eine Petition gibt es da schon?
Ja. Und zwar eben, die sind alle in meinem Umfeld. Lieber Gruß an alle, die jetzt hören. Weil ich habe allen geantwortet und I tell you, das war dann also, das geht in die Dutzende. Also das war echte Arbeit. Habe ich allen geantwortet und gesagt, die Petition unterschreibe ich nicht. Vor allem nicht, weil ich von euch keine einzige Petition gekriegt habe zur Documenta, zur antisemitischen Documenta, zur antisemitischen Berlinale, zu antisemitischen Nichtstellungnahmen von Claudia Roth. Oder? Also vor allem, also dieses völlige katastrophale Versagen der Kultur in Bezug auf die Juden- und Jüdinnen-Hetze, die vor allem in Deutschland sehr viel Publizität kriegt, oder?
Ja.
Und also, das ist schon heavy. Die Antworten kannst du dir nicht vorstellen. Und dann habe ich ihm immer den Link geschickt. Wenn ihr häufiger die Podcastin hören würdet, würdet ihr verstehen, was wichtig ist. Und genauso wie du gesagt hast, dass meine Position immer für Mädchen und Frauen, ihr könnt euch für einsetzen, was für immer ihr wollt, ist für mich natürlich auch klar, seit dem 7. Oktober 2023 und auch schon vorher, ist für mich natürlich klar, dass ich mich mit all meiner Energie für das Existenzrecht von Israel, das tatsächlich bedroht wird von den Islamofaschisten, die in den arabischen Ländern die Mehrheit haben, unter anderem jetzt auch in Syrien, einsetze. Und das sind so auch geopolitische Zusammenhänge, die dann in meinem privaten Umfeld ein Riesenskandal verursachen.
Weil,
Dutzenden von Auseinandersetzungen sind wahnsinnig spannend. Die sammle ich alle. Die kommen natürlich alle auch ins Frauenarchiv als Dokument der großen Auseinandersetzungen innerhalb der Intellektuellen zu den wichtigsten Fragen des 21. Jahrhunderts.
Das müssen wir, glaube ich, mit einem Satz erklären. Du regelst, weil du eine kluge Frau bist, schon jetzt deinen Nachlass und hast das mit dem Gottschalk-Archiv in der Schweiz, das Archiv der Schweizer Frauenbewegung, schon geregelt, dass eben dein Nachlass da reingeht und schon jetzt zum Teil Dokumente von dir da sind. Das ist klug. Das macht sonst nur Goethe, das machen sonst nur die Männer.
Ich bin kenne noch keine Frau, die das. Ich habe schon in der ersten Klasse damit begonnen. Also, war mir klar, ohne Mist, also mein erster Vortrag in der ersten Klasse über Delfine und Haie als empfindliche, da fällt gerade irgendeine Kerze bei mir runter. Ja. Okay. Also, ich entschuldige mich, ich weiß, ich habe da einen gewissen Zug in die Welt geworfen zu sein, der bei mir schon sehr früh begonnen hat, daran zu denken, ich muss gewisse Dinge sammeln, damit die Stimme, um zu deinem Zitat zurückzukommen, wenn alle schweigen, gehört wird. Weil ihr dürft nicht vergessen, ich bin wirklich uralt, aber auch sehr jung. Aber als ich geboren wurde, gab es in der Schweiz kein Frauenstimm- und Wahlrecht. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das bedeutet hat, selbst für ein kleines Mädchen. Und ich sage hier nochmals, meine Mutter hat sich dann scheiden lassen von meinem alkoholkranken Vater. Sie sind dann wieder zusammengekommen, weil die untereinander nichts können. Aber er ist dann zu den anonymen Alkoholikern gegangen. Und ich habe erst in den letzten Jahren, wie ich es auch schon erzählt habe, realisiert, wann hat sich meine Mutter scheiden lassen von meinem alkoholkranken Vater, 1972, also genau ein paar Monate nachdem, hat sie die Scheidung eingereicht, nachdem die Frauen in der Schweiz das Frauenstimm- und Wahlrecht erhalten haben. Und da hatten wir noch nicht das gleiche Eherecht. Aber ich finde eben, und deshalb, also ich als kleines Mädchen, und das geht den afghanischen Mädchen und Frauen auch so, diese Stimme, dieses Sammeln, dieses Erleben, das man auch als kleines Mädchen hat, dass man sofort spürt, dass man in eine Welt geworfen wird, in der ein Mädchen nichts zu sagen hat, weil es Mädchen ist. Ich finde diese Sozialisation, und ich bin sicher, ich bin nicht die einzige Schweizerin in meiner Generation, also bis 1971 oder bis 1976 quasi auch, wo das noch so bewusst war, wie wahnsinnig wichtig es ist für Mädchen und Frauen, dass zumindest mal das gleiche Stimm- und Wahlrecht zu haben. Und das wird ja völlig verniedlicht.
Völlig. Und ja. ich würde es tatsächlich noch weitersetzen als Ostschweizerin, auch wenn der Rest der Schweiz, Mittel- und Westschweiz, immer nicht findet, dass der Ostschweiz eine relevante Region ist. Ne? Und schon gar nicht irgendwie eine Region, über die berichtet werden müsste. Bei uns im Osten hat uns das natürlich sehr geprägt, Osten der Schweiz, dass die erste Wahl, an der Frauen teilnehmen konnten, um auf kantonaler Ebene mitzubestimmen, 1991 war in Appenzell Innerrhoden. Und auch wenn die anderen umliegenden Kantönchen das anders hatten, das ist einfach keine Distanz, 15 Kilometer. Und natürlich haben wir das alle mitbekommen und natürlich hat es uns zutiefst geprägt. Und einige Anwesende von uns auch sehr empört.
So. Ja, ja, absolut. Aber ich möchte noch schnell hier Isabel Rohner rühmen. Sie hat ja anlässlich der 50 Jahre Frauen, Schweizer Frauen, Stimm- und Wahlrecht, und das vergessen auch ganz viele Menschen, ein Buch herausgegeben, zusammen mit einer
Irene Scheppi.
Gemeinsamen Freundin von uns, Irene Scheppi. Und so sind wir auch zum ersten Mal in Kontakt miteinander gekommen. Eben, das war 2020. Und dass du dieses Buch, also quasi diese Jubiläumsschrift, das ist ja ein Skandal, dass die nicht mit allen Preisen überschüttet wurde und dass es eigentlich so richtig offiziell außer der ersten Augustrede und so diesem klassisch klischeehaften Wiederkäuen dessen, was es bedeutet für Mädchen und Frauen, das Frauenstimm- und Wahlrecht, eben aber nur auf oberflächlicher Ebene, aber sonst gab es nichts so radikal Gutes wie dein Buch, also und Irene Scheppis Buch. Also wirklich, nochmals vielen Dank. Das hast du ja auch zum 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland gemacht. Ja, die hätten ja auch sonst auch nichts gemacht. Ja, ich finde das, wir sind zwar 3. Mai 2025, aber es ist ja trotzdem unterirdisch.
Wenn sich Frauen nicht Dinge kümmern, kümmert sich niemand.
Ja,
es krass. Ist so ist einfach wirklich, und so bitter. Ja. Ja. Ich finde dein Bild, was du gerade gebracht hast, was macht es mit Mädchen, wenn sie aufwachsen in einer Welt, in einer Gesellschaft, wo sie spüren, dass sie ein weniger wert sind, weniger Möglichkeiten haben, finde ich sehr interessant. Und es bringt mich zu meinem ersten Thema, worüber ich mit dir gerne sprechen wollen würde. Obgleich oder weil du das Thema tatsächlich aufgeworfen hast auf Twitter.
Ah.
Und zwar gibt es bei Arte eine neue Doku-Reihe. Ne? Mhm. Also das eine ist, wie geht's Mädchen? Und jetzt macht Arte eine Doku-Reihe über Königinnen und geht mit diesen Königinnen durchaus seltsam um. So, also die Arte-Reihe heißt Königinnen, die die Welt veränderten. Da gibt es einen großen Schwerpunkt auf dem englische Geschichte oder englisches Eben. Reich, ne?
Ja, Großbritannienreich. Die werden für den globalen Markt produziert.
Also Queen Elizabeth die Erste, Anne Stuart, Queen Victoria. Sehr lustig. Eleanor von Aquitanien. Also ich dachte eigentlich, man würde auch da sagen, Königin von Frankreich oder England, aber ich bin da nicht Historikerin genug. Aber eine Folge gab es und darauf hast du hingewiesen.
Ja.
Hatschepsut.
Ja.
Magst du dazu was sagen?
Also, ich gucke, damit ihr so ein bisschen in die Podcasts, in den Alltag sehen, ich gucke jeden Tag eine Frauendoku, sei es auf YouTube, Arte oder irgendwo, wo ich was finde. Und da bin ich eben auf diese Doku gestoßen. Und Hatschepsut, ich habe die Jahresdaten nicht im Kopf, aber das ist eine der wichtigsten Pharaoninnen. Ich habe auch
1495 vor Christus soll sie ungefähr geboren sein.
Genau, und hat wirklich ein umwerfend spannendes Leben, hat die ganze Ikonografie der pharaonischen Herrschaft verändert, geprägt und auch für das Überleben der pharaonischen Zivilisation gesorgt mit ihrer Ikonografie, also quasi die Werbung, also quasi, du musst ja eine Ideologie bedienen, wenn du so ein Reich schaffst, oder? Und das machst du mit Religion, das machst du aber mit Bildern, das machst du mit Ritualen und du musst ja, das finde ich ja immer unfassbar spannend, wie kannst du Hunderttausende von Menschen versklaven? Und diese Hunderttausenden von Menschen, die versklavt werden, quasi nur mit nicht gerade einer Handvoll, aber irgendwie mit ein paar Tausenden Bürokraten, Schreiberlingen kontrollieren. Also meine ganze Philosophie, wie Menschen beschriftet werden, ist ja hier drin. Also du kannst Menschen durch eine bestimmte Fiktion, Narration beschriften. So wie wir es heute mit den Codes machen. Ja, das ist typisch La Stempfli. Also, und Hatschepsut hat eben quasi eine Modernisierung gebracht. Sie ist auch im Tal der Könige, nicht im Tal der Königinnen beerdigt. Da war ich übrigens, als es noch sicher war, mit einer Historikerinnengruppe in den 90er Jahren in Ägypten. Unfassbar! Toll, also wenn wir schon von Archiven reden, da hat sich eine Frau wirklich auch mit allem
ein Denkmal gesetzt.
Ja, ich finde es so geil. Und sie wurde, was auch sehr typisch ist, dann versucht quasi abgehackt oder die Köpfe ab, also ihre Köpfe wurden abgeschnitten und sie wurde ja nach ihrem Tod, wurde auch versucht, ihr Erbe quasi zu verniedlichen. Also diese Weiblichkeit, die sich männliche Insignien gibt, aber als Pharaonin durchaus dasteht. Was übrigens in der religiösen Tradition durchaus Wurzeln hatte mit Isis und Osiris. Blablabla. Bla, bla. Also Hatschepsut ist eine der wahnsinnig wichtigen Frauen und die geht eben bis Kleopatra. Also auch eine unglaublich spannende Pharaoninnen, also ägyptische Herrscherinnenfigur, die von den Männern dann so zur Sexgöttin umdefiniert wurde. Das hat man auch mit Hatschepsut versucht. Wie immer die Archäologen des 19. Jahrhunderts, das 19. Jahrhundert ist ja eines der sexistischsten Jahrhunderte für die Frauengeschichte, also wirklich grässlich, wie die auch ideologisch alle großen Frauenfiguren der Geschichte versucht haben zu Huren in Anführungszeichen und zu Sexvorlagen für die wirklich wichtigen Männer zu machen, was absolut erlogen, Fake News, erstunken. Also man sollte eigentlich all diese archäologischen Schriften wirklich mal auch denunzieren im Sinne von
Männerfantasien.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
Viel zu emotional, um wirklich Wissenschaft zu betreiben.
Also jetzt haben wir eine großartige Frau, wir haben die wahnsinnig viel Geld für den geopolitischen Markt von Arte, das sind alles unsere öffentlich-rechtlichen Gelder. Also eine Steilvorlage, um über Hatschepsut so zu reden, wie ich jetzt so ganz kurz ein bisschen die Fantasien und die Begeisterung für diese Pharaonin geweckt habe. Und was macht Arte daraus? Also, und da möchte ich dich hören, weil du hast nur 10 Minuten geguckt. Was hat dich gestört?
Ich habe nur 10 Minuten ertragen, ehrlich gesagt. Also der Ansatz der Dokumentation ist relativ klassisch. Expertinnen, Experten kommen zu Wort, um historisch einzuordnen und die Geschichte zu erzählen. Das wird unterlegt, bildlich, ne? Wir sprechen ja von Fernsehen, durch Bilder zum Teil jetzt der Pyramiden und einer Nachstellung, einer vermeintlich historischen Nachstellung durch Schauspielerinnen und Schauspieler.
Ja,
und diese Darstellung Fokussierung aufs Gesicht. Von Hatschepsut ist Geschichtsfälschung. Ja. Und zwar nicht nur, oh, da wird aber eine falsche Geschichte erzählt, sondern das ist ideologische Geschichtsfälschung. Denn diese Darstellerin von Hatschepsut, 1400 Rüsebüm vor Christus, trägt Hijab.
Ja.
Und das ist falsch.
Ja.
Das ist so falsch, dass es wirklich ärgerlich ist. Und ich war sehr kritisch. Ich habe deinen Post gesehen und ich finde, selbst wenn man jemanden sehr schätzt, sollte man, tut man gut daran, sich selber ein Bild zu machen. Denn der Arte wirbt mit einem Bildchen von Hatschepsut, also von dieser Schauspielerin in der Rolle von Hatschepsut, wo sie, man könnte noch sagen, sowas wie ein Nemes-Tuch trägt. Spricht man das
genau,
aus?
Also, ja, genau, Nemes-Tuch. Oder wie bei Tutanchamun, oder also quasi der Kranz, der hat ja ein ähnliches Tuch. Der hat ja das ähnliche
Also
Tuch
die Pharaonen haben dieses gestreifte, meistens so blau-grün-gold gestreifte Tuch mit einer Krone drüber.
Genau, das ist einfach
ich fand
die
schon
Rituelle.
Ja. Dieses Bild, womit Arte wirbt, das ist es eigentlich nicht. Ne? Das war schon da eher Hijab. Aber bei den Bewegtbild-Szenen, und zwar direkt am Anfang schon, da ist es überhaupt keine Diskussion, was das für ein Tuch ist, was Hatschepsut trägt. Und das ist ein Hijab. Ja. Ein Hijab ist ein politisches Instrument, ein politisches Zeichen und hat im alten Ägypten nichts verloren, nichts null. Und diesen Link will ich schon auch mal, noch mal sagen. Also diese vermeintliche Verbindung von Muslima, erstens, falsch, ne? Aber Muslima und die trägt Kopftuch oder trägt Hijab, das ist völlig neu. Das gibt es
Ägypten,
wirklich, wirklich massiv seit den 1980er Jahren. Und diese ganze Körperfeindlichkeit des Islam, des orthodoxen Islam, die hat richtig Fahrt aufgenommen, bitte korrigier mich, ne? Aber richtig Fahrt aufgenommen ab den 2000er Jahren. Da gab es diese massive Schwemme von, weiß nicht, Burkinis, Ganzkörper,
Propaganda.
Ja. Aber garantiert nicht. Garantiert nicht vorher. Und garantiert nicht im alten Ägypten. Im Gegenteil. Also,
wir befinden uns, ich finde es großartig, wie du das erzählst, wir befinden uns damit in einer zeitgenössischen Phase des postkolonialen Erzählens, dass die Sowjetunion die internationale kommunistische Partei erfunden hat, zusammen mit dem nicht Mujahedin, also weißt du, mit der iranischen Revolution 1979, oder? Also wir müssen das schnell einordnen. Im Kalten Krieg, Der Kalte Krieg war nicht nur militärisch ein Kalter Krieg, also dass man sich gegenseitig so aufrüstete, dass ein Angriffskrieg verunmöglicht wurde. Gleichzeitig war es beiden Großmächten, den amerikanischen und der Sowjetunion, vor allem der Sowjetunion, weil der Kommunismus immer sehr stark ist im Narrativ, in den Fiktionen, weil Marx hat ja die ganze Weltgeschichte neu geschrieben, oder?
Ja, es ist interessant, wie würde Marx' Version vom alten Ägypten aussehen? Auch das wäre ja möglich.
Genau, die Geschichte der Klassenkämpfe macht er, glaube ich, sogar auch. Ah. Weißt, das stammt, ja, also das, also der alte Marx ist natürlich dort in der Fiktion und im Narrativ und auch in der Analyse immer sehr lesenswert, vor allem auch gegen Marx selber. Und Marx, Karl Marx, ist ja der, der gesagt hat, jede Kritik beginnt zunächst mit der Religion. Und wenn es keine Religionskritik gibt am Anfang, dann fällt alle Kritik an den herrschenden Verhältnissen auseinander. Also das ist ja einer der Kernsätze von Marx, die ich absolut liebe und die von der von den Marxisten total verleugnet wird, oder? Also in ihrer islamofaschistischen Verblendung, die eben zurückgeht auf die Geschichte, die ich ganz schnell erzählen will, im Kalten Krieg, die Narrative, also das kapitalistische Narrativ des Utilitarismus, also alle Menschen sollen glücklich werden, oder? Das ist echt ein verführerisches Narrativ. Die USA, der Westen hat dort extrem viel Brownie Points, sorry. Also ihr könnt dieses Versprechen vom Tellerwäscher zum Millionär nicht einfach so wegwischen. Also mussten und vor allem auch, weil die Fluchtbewegungen alle nach Amerika, alle wollten nach Amerika gehen. Also mussten die Sowjets nach dem Zweiten Weltkrieg, weil sie ja außer der Utopie der Diktatur, des Proletariates nichts zu bieten hatten und auch im Konsummarkt so scheiße drauf waren, entschuldigt die Sprache, aber es gab ja nichts zu kaufen. Also wussten sie, dass sie die schrecklichen Verhältnisse mit einer guten Fiktion übermalen müssen. Und diese gute Fiktion, gerade für die Länder, die aus der britischen Kolonialisierung und aus der französischen Kolonialisierung, der Großmächte der Kolonialen, nach dem Krieg eben entkolonialisiert wurden, denen mussten sie ja was bieten, damit die nicht alle kapitalistisch werden, oder? Friede, Freude, Eierkuchen, freier Wettbewerb und so weiter und so fort, oder? Und und es ist eben immer ein Narrativ, immer eine Religion, immer eine Ideologie, die Menschen beginnen zu laufen, weil sie einer Geschichte folgen. Also kam die Geschichte des Postkolonialen hervor, dass eben diese kolonialisierten Länder haben ihre Authentizität verloren, sie wurden unterdrückt durch die Bourgeoisie. Also dann hat man den ganzen Marx-Kasten, mit dem man ja auch die Revolution gewonnen hat, in der Sowjetunion und in anderen Ländern, hat man den ausgepackt und wirklich wahnsinnig gut verteilt an den westlichen Universitäten. Deshalb konnte die Linke in Persien, also beim Schah, der Widerstand gegen Schah war ja links und auch bürgerlich motiviert, also weil einfach die Zeit für Persien da war für eine Demokratie. Und deshalb konnten sich die linken Sozialisten, Kommunistinnen verbinden mit den Islamisten, weil sie eben der linken Ideologie glaubten und vertrauten, dass sich hier ein neues authentisches postkoloniale Herrschaft herausschälen würden. Das ist der Trick. Und der Khomeini hat 1979, also es ist ja sowas von gescheit, oder? Also seit den Muslimbrüderschaft, also gescheit im Sinne von der islamofaschistischen Herrschaft. Und der Khomeini hat es so geil ausgenutzt, es ist so unfassbar, nämlich gelandet dank den Pariser Unterstützung, der alkoholfreie Flug, einer der schlimmsten Reisen der Weltgeschichte, neben der von Lenin von Zürich nach Leningrad, also nach Petersburg. Also er ist gelandet in Teheran und innert ein, zwei Wochen wurde die Rhetorik dann noch behalten. Ja, es gibt jetzt quasi wie eine sozialdemokratisch-islamische, authentische Revolution. Und so wurde dann Persien erobert in ein paar Wochen durch die Islamofaschisten. Also es ist, aber und die sind an Macht und die sind an der Macht bis heute. Und deshalb, und sie sind so, und jetzt komme ich zu Hatschepsut. Ich habe das alles gelernt an den Unis in den 80er und 90er Jahren. Ich habe das alles gelernt und ich habe schon sehr früh dagegen zu schreiben begonnen und also einfach nachgedacht, andere Quellen benutzt.
Was hast du gelernt, meinst du? Du hast
diese postkolonialen, authentischen Erhebungen gegen die Bourgeoisie. Weil ich natürlich auch eng mit dem Kultur, in der Kulturbewegung war. Die war ja wichtig, oder? Dieser Aufstand gegen diese Autoritären, diese Autokraten. Also ich bin 80er Jahre, Leute. Das ist nicht 60er Jahre. 60er Jahre war 68 war noch was anderes. Aber ich finde, so der Niederschlag der 80er, 90er Jahre war ganz wichtig. Und diese authentische Lüge, diese marxistisch, noch aus dem sowjetkommunistischen Propaganda stammenden Lüge, die milliardenfach via TikTok verbreitet wird und Telegram und auch zum Teil auf X und vor allem die sich in den Hirnen der Wissenschaft so gut etabliert hat mittels Marcuse, Foucault und Judith Butler. Also diese ganze islamofaschistisch-authentisch-linksbraune Mistkübel-Ideologie, die manifestiert sich eben in einer Dokumentation, die sich gibt auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand zu Hatschepsut, die Hatschepsut in einen Hijab verhüllt. Und das ist so der Riesenkreis. Ich hoffe, ich war einigermaßen klar.
Super interessant. Und ich würde gerne noch 20 Jahre früher gehen. Du hast genannt als ein Turning Point 1979 Iran.
Ja.
Was mich echt umtreibt und auch erschüttert, ist diese Art zu erzählen, die gab es ja schon vorher und sie ist schon vorher gescheitert. Also du warst schon bei vorher Stalinismus, ne?
Ja.
Ich will das Dreieck nochmal ziehen, das Geopolitische, und einmal gucken nach Kambodscha. Ich war vor ein paar Jahren in Kambodscha.
Also, was wir heute alles diskutieren, nur ganz schnell, das ist sprechendes, ne? Das ist sprechendes Denken. Ja.
Ich war vor ein paar Jahren in Kambodscha und habe mich da natürlich auch beschäftigt mit der Geschichte der Roten Khmer. Mhm. Und ich kenne viele aus meinem privaten Umfeld, da tummeln sich viele Alt-68er, die ich sehr liebe, sehr schätze. Sehr engagierte, auch immer politisch sehr diskussionsfreudige Menschen, damals schon, damals so Studis. Ne? Und ich wusste natürlich, dass diese Alt-68er eine große, Illusion oder auch Idealisierung von sozialistischen Systemen hatten, die meisten dieser Westdeutschen, möchte gern Kommunisten, total faszinierten. Ne? Also so diese, ne, meistens aus guten Häusern kamen diese Leute, die dann so guckten und, da gibt es jetzt die DDR und das muss ja ganz toll sein mit diesem Sozialismus und wo hat das denn schon sonst mal funktioniert? Genau. Und dann, was passiert denn jetzt in Kambodscha? Oh, wie großartig, da gibt es jetzt die sozialistische Revolution und das muss ja ganz toll sein. Also das war ja unfassbar bejahend. Also wohlwollend, was da passiert ist und was passierte de facto in Kambodscha. De facto wurden als erstes die Menschen mit Brillen, also vermeintlich die Intellektuellen, gefangen genommen, gefoltert in furchtbare Gefängnisse, Arbeitslager gesteckt und zu Tausenden ermordet.
Hunderttausenden, millionenfach. The Killing Fields.
Ein
genialer Film. Und wir reden von 1981, glaube ich, bis 1981 oder 71. Keine Ahnung.
Das war vorher, muss ich schon. Ne? Das war in den 60ern.
War in den. Es war spät. Okay, aber
die roten Khmer.
Ein Steinzeitkommunismus. Aber es war ja nicht nur, ich erinnere mich, meine älteren Geschwister sind alle mit dem Mao.
Du hast völlig recht, in den 70ern war das.
Ja, 75. Richtig,
75,
ja, okay.
War das.
Ja, ja. Ich möchte eben meine älteren Geschwister sind mit der Mao-Bibel, also in Zürich, Mao, Mao, oder mit der Mao-Bibel zu Hunderten und Tausenden rumgelaufen, bis ich im Studium mit der Kulturrevolution genau denselben Steinzeitkapitalismus begegnet bin.
Ein Punkt will ich nochmal aufgreifen, da hatte ich gerade verloren den Faden. So, aber jetzt haben wir, trotzdem ist es so, die Roten Khmer waren vor der iranischen Umbruch. Ne? Und die Linken haben es damals irgendwann dann begriffen, upsi pupsi, was in Kambodscha ablief, war jetzt nicht so gut und wären wir da gewesen, wir wären umgebracht worden. Ne? Mhm. Also irgendwie, das wurde schon festgestellt. Und trotzdem haben sie den gleichen Scheiß nochmal gemacht im Iran.
Genau.
Warum? Warum? Das, ich verstehe es tatsächlich nicht.
Ich verstehe
irgendwo,
es.
Also wir können ja medienkritisch auch was davon lernen. Ne? Wenn du irgendwo an deinem Schreibtisch sitzt, wie wir jetzt heute wahrscheinlich, ne? Und wir hören etwas. Aha. Beispielsweise, momentan sind ja die Nachrichten voll von dem ganzen vermeintlichen Scheiß, den Trump macht. Aha. Ist immer gut, entweder selber dahin zu gehen und zu überprüfen oder zumindest nach Quellen zu suchen. Beides haben, ich pauschalisiere da gnadenlos, die Linken nicht gemacht, nicht bei Kambodscha und nicht beim Iran.
Und ich kann dir erklären, weshalb.
Okay,
weil die Intellektuelle, also Marx leitet zu einer der genialsten intellektuellen Instrumente der Kritik an. Es ist wirklich spannend, die gesellschaftlichen Verhältnisse vor allem zu kritisieren. Mhm. Und sich nicht mit, und gerade als Intellektuelle, sich nicht mit den realen Verhältnissen auseinandersetzen zu müssen. Das ist seit den Salons der Aufklärung so, das ist seit den Schriftsetzung der katholischen Kirche so, seit der Renaissance. Es sind die Eliten, die sich gerne mit der Kritik, der Analysefähigkeit, der Verbesserungsfähigkeit von Gesellschaften und Menschen auseinandersetzen. Und da gibt es eine so große Verführungskraft von linken Ideen, die in den 30er Jahren waren es auch die Intellektuellen, die nationalsozialistischen Ideen als wahnsinnig spannend und unterstützungswürdig angeschaut haben. Wir dürfen, ich hab's heute gerade getwittert, es ist eine abgrundtiefe Lüge zu behaupten, dass der Nationalsozialismus, Hitler und seine Truppe von dem Volk gewählt wurden. Nein, sie wurden durch die Eliten an die Macht gepusht. Gewalt und Elite zusammen haben wir heute
gut,
auch
aber trotzdem gab es 1933 eine Wahl. Ne?
Die war schon nach der Machtergreifung im Januar. 1932 hat die NSDAP, da bin ich wirklich sattelfest, 1932 hat die NSDAP an Prozenten eingebüßt. Also nein, ich möchte einfach sagen, es war natürlich Volk und Elite und alles zusammen. Mhm. Aber Intelligenz schützt vor Totalitarismus nicht, das wissen wir spätestens seit Hannah Arendt. Und ich habe dir zu erklären versucht, weshalb ausgerechnet die Intellektuellen für absolut menschenfeindliche Ideologien nicht nur ansprechbar sind, sondern sie auch mobilisiert werden können, diese menschenfeindlichen, menschenverachteten Ideologien an höchsten Positionen durchzusetzen. Und die habe ich dir erklärt, weil es ein Zeichen immer der Intellektuellen ist, die sich nie mit der Wirklichkeit des Lebens und den Menschen auseinandersetzen, sondern immer nur eine Projektion von Menschen und Menschenbilder auseinandersetzen.
Und jetzt würde ich es ganz geerdet nochmal auf eine andere Ebene bringen. Man sieht nur, was man sehen will. Sie wollten sehen funktionierende sozialistische Systeme und haben darauf überhaupt nicht mehr sehen wollen, was das de facto bedeutet hat.
Ja, es ist vielleicht, und da sind wir jetzt in ganz traurigen Gefilden, das, was wir auch schon in der Die Podcastin erwähnt haben, dass es so eine Konstante gibt in diesen historischen ideologischen Bewegungen, eben auch Hatschetsu ausgerechnet mit einem Hijab darzustellen. Es gibt in der Weltgeschichte eine Konstante, mhm. Das ist der Frauenhass und der Judenhass. Mhm. Und das finde ich ja so, und dort gibt es die blinden Flecken, dort gibt es die Blindspirale. Weil wenn wir schon dabei sind, ganz kurz nur, dass die Tatsache, dass der Islam nie eine Entislamofaschisierung durchgemacht hat, die wird nie in der Öffentlichkeit, Kultur und Wissenschaft erwähnt. Die wenigsten wissen, dass am Abend, nachdem Hitler Mohammed al-Husseini das erste Mal empfangen hatte, die Wannsee-Konferenz ausgerufen hat. Der Mufti von Jerusalem kam am 6. November ins Berliner Schloss Bellevue 1941. Beide einigten sich auf Propagandaaktionen. Und 22 Tage lang sind die immer mit führenden Nazis, die Muslimbruderschaft, die sogenannte, zusammen, also der Gründer der Muslimbruderschaft, daran zusammengesessen, um die totale Vernichtung der Juden und Jüdinnen zu planen. Und das ist unglaublich, oder? Also, dass wir diese Geschichte in der ganzen Nie-Wieder-Rhetorik und Klischee-Verharmlosung der Shoah, wir sollten nie Holocaust nennen, ich erzähle das dann ein andermal, weshalb nicht, aber der Shoah, dass wir diese Geschichte nicht kennen. Al-Husseini stimmte nicht nur Hitler zu im Genozidpakt der Juden und Jüdinnen, sondern er inspirierte Hitler zu einer Eskalationsspirale in der Kriegszeit, oder? Wir dürfen nicht vergessen, es war nach Barbarossa, dem Feldzug gegen die Sowjetunion, und dass da die Nazis die ganze Infrastruktur dazu benutzten, das Vernichtungsprogramm weiter am Laufen zu halten. Das ist schon, und das sind alles ganz entscheidende Zusammenhänge, die gerade im Jahr 2025 oder eben seit dem 7. Oktober 2023 eine enorm wichtige Rolle spielen würden, um den öffentlichen Diskurs über das, was wir momentan erleben, dass diese Punkte nicht aufgegriffen werden.
So. Ja, und es spielt natürlich eine Riesenrolle auch bei der Diskussion um eine mögliche Zwei-Staaten-Lösung, was ja immer so toll klingt. Ne? Und natürlich, ne, für vernünftige Menschen, ich auch, ne, sagen würde, ey, warum nicht einfach zwei Staaten? Ja, aber wenn du dann halt mal drüber nachdenkst, dass der eine Staat von Islamofaschisten geleitet würde, deren Ziel ist, den anderen Staat platt zu machen, weil sie den zweiten Staat nicht haben will. Ne? Ja, und ich meine hier die Hamas.
Ja. Die hatten schon seit 77 Jahren haben sie die Möglichkeit eines zweiten Staates, und sie haben sie jedes Mal jedes Mal verpasst. Also so, ich finde es extrem spannend, wie von dieser kleinen Doku, wie wir eben zu großen Themen kommen und wie es sich zeigt, wie die Beschriftung, die Kodisierung von Menschen sich dann eben in solchen Dokumentationen in einer völligen Fake News und einer ideologischen Verbrämung manifestiert.
Schon ideologische krass. Verbrämung, das wäre mein Stichwort für mein zweites
Thema. Noch ein anderes Thema.
Ja. Darf ich das mit reinbringen?
Ja.
So, weil gerade, wir haben heute, den wievielten haben wir, den 3. Mai, glaube ich, gerade läuft in Hannover der evangelische Kirchentag vom 30.04. bis 4. Mai. Ich als ehemalige Katholikin muss immer sagen, die evangelische Kirche, einige Hörerinnen und Hörer werden das in den letzten 5 Jahren schon mitbekommen haben. Ich habe nicht wirklich viel mit Kirche am Hut, aber ich habe immer gedacht, so die evangelische Kirche, das ist so die geerdete, die würde, wenn, Realpolitik machen oder so. Okay, gut, jetzt also evangelischer Kirchentag. Und ich bin aufmerksam gemacht worden durch Hasnain Kasim, den Journalisten, lange, lange beim Spiegel, jetzt seit mehreren Jahren als freier Journalist tätig, auf die Veranstaltungsreihe, die jetzt gerade läuft in Hannover. Es finden nämlich an diesen 4 Tagen, 5 Tagen 1500 Veranstaltungen statt. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Ne? Also Workshops, Diskussionsrunden, wunderbar. Ich hätte da auch gesagt, ja toll, ne? Die evangelische Kirche will eben in Kontakt kommen und in Austausch kommen mit den Menschen an diesem Kirchentag. Ach, es lebe die Naivität. So, also Hasnain Kasim hat auf Twitter darauf aufmerksam gemacht, dass unter anderem ein 4-stündiger Workshop für Kinder angekündigt ist zu dem Thema Werde mutig und stark. Das ist toll, oder? Das ist super.
Ah,
werde
okay.
mutig ja. und stark.
Ja. Ja.
Wer wünscht sich das nicht, dass die Kinder mutig und stark
also
werden?
Also es ist ein Workshop für Kinder, habe ich das richtig verstanden? Ja.
Ja, dann geht aber der Text weiter, und zwar der offizielle Text des Programms vom Evangelischen Kirchentag. Also, Werde mutig und stark ist ein Workshop zum Empowerment, ich zitiere alles wortwörtlich, Empowerment für BIPOC/POC-Kinder. Dann wird erklärt, Zitat, dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Black, Indigenous und Kinder of Color.
Oh,
Zitat
dann dürfen
Ende.
Die armen Arbeiterkiddies, wie ich es war, mit weißer Haut durfte nicht mut und stark werden.
Nein, auch die rothaarigen Kinder, die wie ich noch in meiner Kindheit Sätze gehört haben wie
Hexe.
Ja, genau. Wirklich üble Sachen, die dürfen da auch nicht hin. Hasnain Kasim, er selber, ne, Oldenburger Jung, seine Eltern aus Pakistan eingewandert, schrieb dann, also wieder Zitat, dieses Angebot bei eurem Kirchentag halte ich im Grundsatz für falsch. Es spaltet, wahrscheinlich ungewollt, in die und wir. Und könnte mein Kind, das eine weiße Mutter und mich als Vater hat, daran teilnehmen? Ist mein Sohn dunkel genug? Hammer. Also Hasnain Kasim, wirklich tolles Statement. Und ich hoffe, dass der Evangelische Kirchentag sich dazu auch noch mal äußert. Mich hat es wirklich schockiert, weil es so eine ideologische Kacke ist. Und hier, darf ich ganz kurz ausführen, und hier etwas passiert, was überhaupt nicht reflektiert wird. Hier wird ein Konzept übernommen. Also auch dieses, das Englische, verhält das eigentlich? Black, Indigenous and Kinder of Color. Das ist amerikanische Identitätspolitik. Mhm. Und ich muss mich jetzt tatsächlich als Klugscheißerin fragen, was denn dieses Konzept des Indigenous für Hannover bedeuten würde. Die indigenen Völker Hannovers wären, ich würde mal sagen, die Germanen.
Ja, klar.
Und da kann man noch sagen, ja, nein, wir sind ja da in der identitätspolitischen Schublade. Welche Germanen? Denn es gab ja ganz viele Germanen. Also vielleicht waren es die Langobarden. Oder aber man geht auf eine andere identitätspolitische Geschichtsspur und sagt dann, nein, teilnehmen dürfen nur Kinder, die nachweislich aus Welfenfamilien kommen. Leute, also.
I love you.
Ja, aber es ist wirklich.
Genau, und die Hunden dürften dann nicht rein, weil die sind ja einfach drüber gelaufen, oder?
Die Alemannen auch nicht. Also ich dürfte nicht, ne, als Alemannin.
Ja, und eigentlich Indigen, also sorry, die Römer haben natürlich, die waren ja ganz, also die haben ja immer gekämpft in Germanien, also sie mussten sich ja dann zurückziehen. Egal, es ist sehr lustig, Indigenous, ja.
Ja, gut. Ja. Und ich habe dann mir ein bisschen mal angeguckt, was die denn sonst noch so anbieten in diesen 1500.
Ah ja, darf ich da kommen? Weil ich habe nur eines gesehen.
Du hast
das
auch gesehen.
Was ich lieb's, oder? Also es ist zu gut, um einfach nichts kommentieren zu müssen. Evangelischer Kirchentag, Doppelpunkt. Queere Tiere. Auf der Arche. Sorry. Wenn ich es sagen will, kriege ich einen Lachanfall.
Was?
Queere Queere Tiere auf der Arche, Gottesdienst unter dem Regenbogen. Ich habe es geschafft, ohne zu lachen. Also es gibt die Arche Noah, da weiß die Ronerin vielleicht nichts davon, aber da gab es die große Sintflut und ja. Noah durfte ja Männlein und Weiblein und es gab immer ein Paar und offensichtlich gab es ganz viele, wer weiß es nicht, von der Giraffentransfrau und dem Mäuschentransmann, oder? Also damit die Sintflut, die von Jahwe über die Sündigen geworfen wurde, damit sie alle ersaufen, außer Noah und seine Familie. Aber das mit immerhin die Tiere in der Genesis, die ja der liebe Gott geschaffen hat, dass die nicht alle auch ersaufen, oder gab es eben dann die Arche Noah. Das ist ja eine der schönsten Kindergeschichten, ja, auch, oder? Ja. Es weckt auch eine unglaubliche Empathie für Tiere und Liebe und das weiter bestehen, oder? Mm. Und die können ja nichts dafür. Aber eben der evangelische Kirchentag hat jetzt die queeren Tiere auf die Arche gebracht, Gottesdienst unter dem Regenbogen.
Oh mein Gott.
Also, Entschuldigung, wenn ich so lache, aber ich finde das einfach so köstlich.
Ich werde noch ein bisschen flankieren und dann musst du wieder ein bisschen weinen. Weil also dieses Veranstaltungsbuch, was da online durchzugucken ist, das hat 200 Seiten. Und ich bin wirklich quer durch. Ich habe queere Tiere nicht gesehen, aber das liegt an mir, weil es einfach 1500 Veranstaltungen sind. Und ich natürlich sehr so punktuell auch geguckt habe. Aber ich nenne ein paar weitere. Mhm. Und du wirst aufschreien. Also, okay. Freitag gestern Abend 20 bis 22 Uhr fand statt Sexarbeit zwischen Anerkennung und Kriminalisierung.
Oh!
Wo ich sagen muss, ey lieber evangelischer Kirchentag, allein das Wort Sexarbeit ist ideologisch und wird verwendet von den Unterstützern der Ausbeutung von Frauen und Mädchen.
Ja. Folter. So. Das ist ein Folterpropaganda. Fürchterlich.
Okay. Möchtest du noch ein paar mehr hören?
Ja, aber
also
jetzt bin
ich
total
sag ich dir dann auch,
schockiert.
Wo du wieder lachst.
Ja,
okay, aber erstmal
danke.
Noch was anderes.
Boah.
Also heute, jetzt gerade, findet statt Polyamorie und Nicht-Monogamie, wo ich so denke, evangelische Kirche, ist das wirklich euer Thema? Okay, gut.
Ja, da bin ich.
Und jetzt noch was Lustiges.
Das nur schnell wegen der Polyamorie. Also da rede ich genug mit meinen jungen Menschen. Polyamorie ist das, was wir in den 80er Jahren eben als freies Rummachen, fast hätte ich ein falsches Wort benutzt, zwischen 20 und 30 Jahren. Und alle enden dann irgendwann in der Monogamie, weil die ganze Diskussion und Aufrechterhaltung der unterschiedlichen Beziehungen sowas von anstrengend ist, dass du weder Karriere, Kinder noch irgendeine Freizeit hast. Oder?
Aber
wenn
ehrlich,
du die ganze Zeit verhandeln musst, wer mit wem zu welchen Bedingungen wann wie schlafen kann. My dear
du,
people.
Das sei allen gegönnt,
ja,
und euch sowieso. Der Unterschied ist nur, in den 80er Jahren hat man das einfach gemacht.
Ja, genau. Ne? Genau.
Und heute brauchst du dafür ein Label. Und ich habe das mitbekommen von engen Freundinnen, die gerade so in einem Alter sind, wo sich so Beziehungen nochmal neu mischen, nennen wir es mal so, die gedatet haben und die mir erzählt haben, wie viele Menschen inzwischen auf diesen Dating-Plattformen, die ich alle nicht kenne, ne? als langweilige, verheiratete Frau. Anyway, dass ganz viele diese Labels haben, ich bin Polyamor, ich bin Rüsselbümpf. Das heißt, das ist dieses Poly, das über Polyamorie als unter dieser Schublade gesprochen wird, ist eben auch wieder so ein identitätspolitischer Scheiß.
Mhm.
Alles muss eingeordnet werden und wenn du in diese Schublade nicht reinpasst, dann bist du.
Also es ist eigentlich ein Brand unter den Jungen. Also wenn du hinschreiben würdest, was du wirklich bist, oder? Nämlich eine heterosexuelle Frau, die extrem auf schöne Männer steht.
Und großen Wert auf Orgasmen legt.
Ja, genau. Genau.
Können wir das mal so sagen?
Und den Sex absolut liebt in allen Formen, aber halt wirklich eigentlich wahnsinnig gern mit Männern, so wie meine schwulen Männer, die das durchaus auf ihre Plattform bringen können und nur mit Männern schlafen wollen. Und das ist auch super in Ordnung, oder? Es gibt aber auch Frauen, das Drama der heterosexuellen Frau, die echt einfach auf Männer stehen, und zwar auf schöne Männer und auf intelligente und orgasmusspendende und einfach so diese sinnliche Weiblichkeit. Wenn du das schreibst auf der Plattform, kriegst du keinen ab, oder?
Also, das ist ja schlimm. Ja, das war ja, jetzt das ironisch.
Nein, aber das ist ein also es ist ein Brand. Aber dass da die evangelische Kirche, aber ich möchte ganz schnell, bevor du das lustige Beispiel noch bringst, möchte ich einfach sagen, ich habe gelernt in der Geschichte, dass Katholizismus hat bis heute, das haben wir gerade im Tod vom Papst gesehen, einen wahnsinnig starken Marienkult. Der kann auch ganz kritisch hinterfragt werden. Es ist aber entscheidend und so wichtig für Frauen, eine so wichtige Figur wie die Maria zu haben. Mhm. Weil die Maria ist wirklich vielfältig. Sie ist Mutter, sie ist Trauernde. Oder auch die Magdalena, die du dann im katholischen Glauben. Also es gibt also wirklich ganz viele starke Frauen, vor allem auch im südamerikanischen Katholizismus sind die Frauen eigentlich, die eben die südamerikanische Bevölkerung zum Katholizismus führt. Also das gibt es im 21. Jahrhundert. Die Evangelen, die haben seit dem Luther, dem absoluten Antisemiten und Frauenhasser, haben die einfach, je länger, je mehr vernichten sie die Frauen. Oder? Und dieser Kirchentag, dieser evangelische Kirchentag, schon allein in der Sprache zeigt sich ja, ist wieder die weitere Frauenvernichtungsmaschine. Was ich ja spannend fand, ja, dass es eine Diskussion darüber gab von der Klöckner als Bundespräsidentin des Bundestages.
Bundestagspräsidentin?
Bundestagspräsidentin, Entschuldigung. Die hat es ja gewagt, diese NGO-Anpassung an Brands, American und Identität ein bisschen zu kritisieren, wirklich nur ein bisschen, oder? Und die hat ja einen wahnsinnigen Shitstorm erlebt von den Linken und Identitären, also Identität. Identitätspolitisch unterwegs. Und die Wahnsinn, hey, was wagt die? Und überhaupt?
Sie hat thematisiert, dass sich Kirchen in den letzten Jahren oftmals aufführen wie sogenannte NGOs.
Ne? Ja. So. Und vor allem möchte ich jetzt hier ein Plädoyer fürs Christentum ablegen, respektive für den Sinn und den Sinngehalt von Glauben und einer spirituellen Verbundenheit, die Isabel Rohner nicht braucht, nicht hat oder auch nicht
Lass
unbedingt
mich da mal
unterstützt.
Raus.
So. Nein, aber ich wollte dir das nur sagen, falls ich jetzt so christlich
Wurzeln
klinge.
Trotzdem im Christentum.
Ja, genau.
Natürlich.
Also ich habe einfach ein großes Plädoyer für einen sinnlichen Umgang mit Sinnesfragen. Und ich finde, Gesellschaften, die an etwas mehr glauben, als nur an die eigene Polyamorie oder die biologisch-politischen Bedürfnisse, sondern tatsächlich für a common ground, also für eine Welt, für eine gemeinsame Welt unter Menschen einstehen, habe ich eine große Empathie und Sympathie. Und ich merke es ja an mir selber, dass es mir in meinem Leben so gut geht, wenn ich beispielsweise in Israel Pessach feiern kann, wenn ich Ostern mit meiner Familie und meinen Freunden und Freundinnen feiern kann oder Weihnachten, wenn wir zusammenkommen, wenn wir auch in eine Kirche gehen, wie es in den USA gibt, die Unitarian Church, also die wirklich ganz kluge Menschen versammelt, einfach damit wir unsere Spiritualität, unser Herz und unseren Geist auch mal einfach in einer Sinnlichkeit, einer unfassbar schönen Kirche ausleben können. Das ist mein Plädoyer, oder? Also ich bin da immer
darum
sehr dafür.
Ja, und eigentlich auch.
Und der evangelische,
ne?
Ja,
und darum
genau.
Sollte es auch gehen beim Christentum.
Und das bietet der evangelische Kirchentag überhaupt nicht. Die bieten wirklichen krassen postfeministischen Post, also diesen ideologischen.
Ja, ich kann es noch doppeln. Und es ist total lustig, weil deine Überleit oder dein Hinweis auf Klöckner und eben dieses Kirchen verhalten sich manchmal wie NGOs. Passt perfekt, also zu dem Beispiel, was ich noch bringen wollte. Also auf dem Evangelischen Kirchentag war eine dieser 1500 Veranstaltungen folgende, Zitat: In welcher Nichtregierungsorganisation wäre Jesus? Fragezeichen. Und darf ich da mal eben noch was sagen?
Das finde ich schon wieder.
Das ist großartig. Aber darf ich da mal? Ich werde zunehmend allergisch, bin das schon seit ein paar Jahren, beim Wort NGO und Nichtregierungsorganisation, weil es so ist, dass meistens, wenn von NGOs gesprochen wird, davon ausgegangen wird, das sind gute Organisationen. Und B, ignoriert wird, dass NGOs meistens massiv Gelder bekommen von Regierungen. Das muss nicht schlecht sein. Und es gibt tolle NGOs, ne? Ich will das so sagen. Aber das gilt nicht für alle. Und ich halte es für absoluten Euphemismus, diese Organisation nicht Regierungsorganisation zu nennen. Ich reagiere dann immer damit, indem ich sage, naja, also ehrlich, mein Bäcker an der Ecke ist eine NGO. Aber tatsächlich sind wir ehrlich, die meisten Puffs sind auch NGOs.
Oh, ja.
Ne? Also ja. Das ist, aber dieses in welcher Nichtregierungsorganisation wäre Jesus, ist auf so vielen Ebenen wirklich ideologische Dreckskacke.
Ja, absolut. Und vor allem, also die Evangelische Kirchentag, nur damit dass die Schweizerinnen und die Österreicherinnen auch verstehen, ist natürlich auch mit Kirchensteuer bezahlt, gell? Also mit Millionen von Kirchengeldern, also die der Staat für die Evangelische Kirche einsammelt.
Über uns, ne? Also ja. Der Staat an sich nimmt unsere Gelder ein und verteilt sie vielleicht an sogenannte NGOs.
Ich möchte NGOs, ganz kleine Anekdote meinerseits, also ich habe ja die erste Historikerinnen-Tagung in der Schweiz mitorganisiert, die zweite ganz allein, also wirklich, wir waren eben Historikerinnen, wir waren eine NGO, wir haben alles selber finanziert, wir haben uns zusammengeschlossen, wir haben einen Verein gegründet, damit wir eben Frauengeschichte zu Frauengeschichte machen. In den 80er Jahren haben auch Louise F. Pusch, einen lieben Gruß an die großartige Germanistin und Frauenhistorikerin und ihr biografisches Netzwerk. Also wir haben das ja alles selber finanziert und gemacht. Also wir waren da eine klassische NGO. Wir haben Unterstützung gekriegt von der Uni, quasi, dass sie uns die Räume zur Verfügung gestellt hatten. Wir mussten aber ganz klar ein Budget machen, oder? Was waren öffentlichen Gelder und was nicht. Und ich habe mich da auch im selben Jahr oder so beworben bei Radio DRS, damals hieß es, SRF, also beim öffentlich-rechtlichen Radio, um eine Redakteurinstelle, und dann wurde mir bescheinigt, nein, also ich sei ja so radikal feministisch unterwegs, also ich gehöre ja fast über diese NGO, also die Historikerinnen-Tagung, zu einer Partei. Also das könne man so nicht anstellen.
Wow,
oder im öffentlich-rechtlichen Grundfunk. Oder? Und heutzutage, wenn du im öffentlich-rechtlichen Rundfunk angestellt werden willst, dann musst du mindestens in 15 NGOs oder in den wichtigen dein Praktikum gemacht haben, und das wird dann herausgezogen. Und es sind eben keine NGOs, wenn sie mit Millionen Steuergeldern bezahlt werden. Dann sind sie Außenstellen der Regierung.
Ja, und es mag Themen geben, wo das total Sinn macht und auch angebracht ist.
Ja, wo die Regierung delegiert, ja, wo die Regierung Aufgaben, die sie selber nicht leisten wollen, die sie aber im Grundgesetz eigentlich als Auftrag haben, ausgeben. Und das ist ja, das ist krass, aber das finde ich sehr schön.
In welcher Nichtregierungsorganisation wäre Jesus?
Also jetzt haben wir...
Also es hat mich sehr erinnert natürlich an Life of Brian, ne? Was ich allen nochmal erkläre. Empfehle, sich mich anzugucken mit der Judäischen Volksfront und der Volksfront von Judäa, was nicht dasselbe ist. So, ne?
Ja,
also das ist
was
das.
Ich aber zu Life of Brian möchte ich noch aus meiner Familie kurz berichten. Ich habe es ja zum ersten Mal letztes Jahr gesehen und da hat mein, wir sind mit Freunden auch meiner Kinder gegangen und dann hat einer dieser jungen 23-Jährigen hat dann gemeint, ja, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dieser Humor, ich glaube, vielleicht schon erwähnt, ob dieser Humor noch so zeitgemäß ist. Und dann habe ich gemerkt, wie völlig humorlos manchmal die Jungs und die junge Generation erzogen ist, wird, weil ja. sie das nicht so lustig fanden. Oder? Wir Alten, also so ab 40, haben uns gekrügelt vor Lachen. Und ich habe es eben zum ersten Mal gesehen. Ich fand es großartig.
Also was natürlich eine Generation wieder für sich entdecken muss, ist Humor.
Ja.
Lachen über. Das ja. ist Grundlage von Demokratie. Das gibt es nämlich nur in Demokratien.
Ja.
Und es muss möglich sein, über alles zu lachen. Wenn das nicht möglich ist, sind das immer Signale von, wir haben ein Problem. Meine große Überzeugung, man muss über alles lachen können.
Und das ist eben sehr protestantisch. Also eben so diese... Wir haben irgendwie den Schwung so gemacht, dass es hat so was steril.
Du meinst steril, die Humorlosigkeit ist protestantisch?
Ja.
Ah, ja, okay.
Ja.
Da siehst du jetzt die meine Prägung als ehemalige Katholikin.
Aber
da muss man ja über vieles lachen können.
Ja, da gibt es ja auch die Fasnacht, also die Tradition der Fasnacht. Also dann machst du dich ja lustig über die Herrschenden. Aber da die Evangelien, ja, also diese Blut- und Boden-Evangelien, die sind schon, also die sind dann quasi der Gegenentwurf zu den NGO-Evangelien. Kurzum, vielleicht einfach Distanz zu den Evangelien halten. Dann sind wir gar nicht so auf dem schlechten Weg. Womit wir bei
aber
den
wir
USA werden,
sagen,
die wir nicht mehr die wir also, leider nicht mehr erwähnen können.
Ja, wir schieben das immer von Folge zu Folge. Ich will aber schon sagen, ich hab viel gearbeitet mit Frauenorganisationen von Kirchen. Und ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt, aber mir ist das wirklich wichtig.
Ja,
mich fasziniert es immer, wenn Frauen bereit sind und sich mit viel Engagement und Zeit einbringen in Systeme, die sie von innen her kritisch sehen. Punktuell. Und aber trotzdem nicht wie ich austreten, sondern sagen, ich will Kirche verändern.
Aha.
Ich will Kirche verbessern. Ich will Kirche gerechter machen. Ich will mich für Frauen einsetzen. Und da gibt es so viele. Und das ist toll. Ohne diese Frauen, ob es jetzt bei den Protestantinnen ist oder bei den Katholikinnen, ginge ganz viel verloren.
Ne? Wären wir und wahnsinnig ärmer, ja, absolut wahnsinnig ärmer dran. Und ich gehe ja so weit.
Liebe Veranstaltungen mit ne, christlichen Frauen. So, ich
wollte
es nochmal sagen.
Nein, das ist mir ganz wichtig, möchte ich auch sagen. Ich bin aber auch schon so weit gegangen und habe gedacht, also ob wir eigentlich unsere eigene Kirche auch gründen sollten, damit wir dem Sinn der Spiritualität, der Riten, gerade auch im Laufe des Jahres, oder? Also wenn alles abstirbt im Winter und jetzt beginnt alles zu blühen, wenn wir auch ernten und säen und all die wahnsinnig tollen Geschichten der Bibel, also der jüdischen und christlichen Bibel, des Alten und Neuen Testamentes, die auch uns einander erzählen, eben sollten wir vielleicht eine eigene Kirche gründen. Das habe ich mir auch schon überlegt. Wie gesagt, in den USA wäre das möglich. Und da ich schon von Spiritualität rede, eine ganz kurze Eigenwerbung. Ich fand das Gespräch mit Chaim Noll, das ich geführt habe in Israel, über die Frauen in der Bibel sehr, sehr schön. Und wenn ihr
wunderbar
da reinhören mögt, es haben schon einige mir geschrieben, es fanden sie auch sehr spannend. Es ist auch sehr sinnlich gestaltet von Gerd Bührmann, der mir das geschnitten hat, weil wir in der Wüste waren und da gibt es immer so schöne, authentische Nebengeräusche.
So, und du musst jetzt nochmal bitte erklären, in welcher Reihe ist dein Gespräch mit Chaim Noll erschienen und sag doch auch nochmal ein paar Sätze, wer ist Chaim Noll? Ich glaube, einige kennen ihn. ihn dann doch nicht.
Kenne nicht. Okay, also es ist in der Reihe, ich habe einen Podcast, Art is a Piece of Cake, mit den habe ich in Wien gegründet, 2021 mit Raimund Deininger und mache den über Kunst. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber das ist ein wahnsinnig schönes Projekt, das wir hier haben, das ich da mache für den Raimund. Der Raimund Deininger ist ja oft leider, aus Krankheitsgründen kann er nicht so häufig mit mir podcasten, wie wir das möchten eigentlich. Und da mache ich oft die Podcasts zu Kunst und Literatur. Und in Israel habe ich da eben ganz spannende Menschen getroffen, unter anderem Chaim Noll, dank der Vermittlung von Isabel Runder und dann dem Gerd Bührmann, die das Hedwig Dom, das sind zwei Menschen aus dem großartigen Hedwig Dom-Trio, die mir eben Adressen gegeben haben in Israel und ich dann Podcast gemacht habe, eben unter anderem mit dem Schriftsteller Chaim Noll. Ein wahnsinnig toller Mensch, ein toller Denker, der aber in den Medien jetzt auch 2025, also es war vor 3-4 Jahren noch nicht so, verunglimpft wird als AfD-nah. Und das ist eine andere Geschichte, die werde ich auch
Und das ist sehr lustig, weil Chaim Noll seit, ich glaube, 97 ist er ausgewandert aus Deutschland, lebt seitdem in Israel, lebt in der Wüste. Naja, also
und,
das ist
und
auch
hat,
irgendwie
hat,
typisch deutsch.
Ja, typisch deutsch. Ja, Medienkuchen und Schwierigkeiten. Eben die Deutschen haben immer Mühe. Ich habe heute gerade, das können wir nicht mehr diskutieren, aber zum Verbot oder den Verbotsdiskussionen und so, habe ich
der
AfD, ja, aber es geht grundsätzlich bei mir, ich denke staatsrechtlich darüber nach, dass wir in einem Zeitalter sind, wo die Bürgerrechte und Bürgerinnenrechte zugunsten sogenannt globalisierter Menschenrechte abgeschafft werden, aber damit quasi, wenn nur noch die Menschenrechte gelten, dann werden auch alle Bürgerrechte abgeschafft damit. Also das ist so ein Gedanke, den ich hatte. Und der zweite Gedanke, den werden wir nächste Woche hoffentlich mal ausführen, aber der zweite Gedanke war ganz kurz, Deutschland hat immer Angst vor seinem Volk. Ob zu Recht und zu Unrecht, auch das könnten wir mal in der Podcastin weiter diskutieren. Aber wir haben jetzt eine Stunde lang einen sehr schönen gemeinsamen Weg sind wir gegangen im sprechenden Denken, wo wir Themen diskutiert haben, wo sich weder Isabel Rohner noch Regula Stempfli wirklich vorbereitet haben.
Aber wir wissen, dass die Welfen und die Langobarden Indigene.
Sehr schön.
Willkommen. So, auf das Gute in der Welt.
Auf die Frauen.
Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.